Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bund und Länder wollen wegen der Corona-Pandemie die Weihnachtsferien offenbar früher beginnen lassen. Als Termin ist bundesweit der 16. Dezember im Gespräch. Auf diesen Vorschlag haben sich laut ARD Hauptstadtstudio die Länder und Kanzleramtschef Braun verständigt. Außerdem seien im Einzelhandel schärfere Auflagen für die Anzahl der Kunden vorgesehen. Beschlossen werden sollen die Maßnahmen morgen bei Beratungen mit Kanzlerin Merkel. Die Länder hatten zuvor eine gemeinsame Linie präsentiert, wonach privaten Treffen auf maximal 5 Personen aus 2 Haushalten beschränkt werden sollen. Über Weihnachten und Silvester sind allerdings Lockerungen geplant.
Vorerst letzter Tag in der Schule. Morgen müssen sie zu Hause bleiben, denn ihre Schulen und auch die Kindergärten hier im Landkreis Hildburghausen in Südthüringen werden vorübergehend geschlossen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier bei 482,6, Spitzenreiter und ein Extremfall in Deutschland. Doch auch in fast allen anderen Kreisen sind die Zahlen hoch und daher wollen die Länder die Maßnahmen gegen Corona verschärfen. Private Treffen sollen auf 5 Menschen aus 2 Haushalten begrenzt, die Maskenpflicht ausgeweitet werden. Zwischen Weihnachten und Neujahr könnte es eine Ausnahme geben mit Treffen von 10 Personen aus verschiedenen Haushalten. An Silvester sollen Feuerwerke an belebten Orten verboten sein. Die Maßnahmen könnten ab 1. Dezember gelten, wenn die Kanzlerin zustimmt, morgen beim Bund-Länder-Treffen hier in Berlin. Dabei wird es wohl auch ums Geld gehen, denn die verschärften Maßnahmen werden die Wirtschaft weiter stark belasten.
Das können die Ministerpräsidenten ja nicht alleine bewältigen, diese Frage. Das muss morgen zum Beispiel auch ganz intensiv mit dem Kanzleramt diskutiert werden. Mit welcher Perspektive, mit welchem finanziellen Rahmen können wir auch weiter arbeiten und weiter rechnen?
Aus der Unionsfraktion gibt es Forderungen, wonach sich künftig auch die Länder an den Corona-Hilfen beteiligen sollen. Unterdessen haben sich die Bundesländer für einen landesweit einheitlichen Ferienstart ausgesprochen. So könnten die Kontakte vor Weihnachten reduziert werden. Auch die Bundesregierung ist dafür. Im Gespräch ist der 16. Dezember als erster Ferientag. Regionen mit niedrigem Infektionsgeschehen wie Schleswig-Holstein können nach dem Ministerpräsidentenentwurf die Maßnahmen lockern. Hier will die Landesregierung auch weiterhin Treffen von 10 Personen aus unterschiedlichen Haushalten erlauben.
Genauso klar ist aber, dass es in Schleswig-Holstein auch keine Gründe für ein strengeres Regelwerk gibt, denn wir sind mit den Zahlen weiter nach unten gegangen.
Wir haben jetzt eben gestern darüber geredet, was machen diejenigen, die niedrige Infektion haben, und haben uns etwas zu wenig darum gekümmert über die Hotspot-Frage. Also wir brauchen dringend eine Hotspot-Strategie, die gilt. Wir werden also morgen schauen, wie weit wir da kommen.
Am Abend wurde bekannt, dass es schon erste Einigungen zwischen Bund und Ländern gibt. Dazu gehören strengere Kontrollen, zum Beispiel beim Einhalten von Quarantäneverordnungen, aber auch schärfere Auflagen für den Einzelhandel.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein hat vor zunehmendem Judenhass infolge der Corona-Demonstrationen gewarnt. Der Protest gegen die staatlichen Pandemie-Maßnahmen verbinde verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die früher wenig oder gar keine Berührungspunkte gehabt hätten. Das Spektrum reiche von Esoterikbegeisterten über Reichsbürger bis hin zu offen Rechtsextremen. Sie eine der Glaube an Verschwörungsmythen.
Die Kritik an den sogenannten Querdenken-Demos wächst. So zeigen sich dort zunehmend antisemitische Tendenzen, zum Beispiel durch Verschwörungstheorien, warnt die Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich im Kampf gegen rechts engagiert.
Jetzt in Corona-Zeiten hat das eine unglaubliche Konjunktur bekommen. Verschwörungsideologien haben immer ein antisemitisches Betriebssystem.
Zum Beispiel, dass eine neue Weltordnung hinter den Corona-Maßnahmen stehe, mit bösen, meist jüdischen Mächten, die die Welt beherrschen wollen. Aber auch das Tragen von Davidsternen, also einem Gleichsetzen von Impfgegnern mit den Millionen Opfern des Völkermords, sei eine Form des Antisemitismus, sagen Forscher. Bei Protesten in Hannover kam es zu folgendem Auftritt.
Ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile.
Sophie Scholl, Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, sie wurde hingerichtet. Den Vergleich mit ihr findet der Antisemitismusbeauftragte unerträglich.
Solche Verharmlosungen des Nationalsozialismus und seiner tatsächlichen Opfer erodieren nicht nur unsere hart erkämpfte Erinnerungskultur und verhöhnen die tatsächlichen Opfer.
Zudem warnen Politiker vor einer Instrumentalisierung der Corona-Proteste durch Rechtsextreme.
Jeder Akteur, der an einer solchen Versammlung mitwirkt, hat eine eigene Verantwortung, auf eine hinreichende Abgrenzung zu Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremisten zu achten. Bestimmte Akteure wie die AfD warten nur darauf, sich solche Überlappungen von Rechtsextremisten und besorgten Bürgerinnen und Bürgern zunutze zu machen.
Mangel an Empathie, Geschichtsvergessenheit, Antisemitismus. Die Vorwürfe gegenüber den Corona-Protesten werden lauter.
Die Pläne der Großen Koalition für eine Frauenquote in Unternehmensvorständen haben eine wichtige Hürde genommen. Wie es heißt, stimmte heute die Unionsfraktion dem Vorhaben zu. Kanzlerin Merkel hatte den Kompromiss zuvor gegen Kritik aus den eigenen Reihen verteidigt. Eine Arbeitsgruppe der Koalition hatte sich Ende vergangener Woche grundsätzlich darauf verständigt, dass in börsennotierten Unternehmen mit mehr als 3 Vorstandsmitgliedern bei Neubesetzungen künftig mindestens eine Frau dabei sein muss.
Frauen, gut die Hälfte der Bevölkerung. In deutschen Chefetagen bislang aber deutlich seltener vertreten. Obwohl große Firmen sich seit 2016 eine Zielmarke für mehr Frauen im Vorstand setzen müssen, sehen viele Vorstandsfotos immer noch so aus. In börsennotierten Unternehmen ist der Anteil der Frauen im Vorstand bisher nur langsam gestiegen, auf zuletzt 9,3%. Ein Nachteil für Frauen und Wirtschaft, findet die Frauenministerin.
Im Studium, im Abitur, da waren doch die talentierten Frauen alle noch da, mit besseren Abschlüssen. Wo sind die denn alle hin, wenn es um die Führung in der Wirtschaft geht? Wir verschenken hier Potenzial.
Die Pläne der Großen Koalition sehen vor, haben Vorstände großer börsennotierter Unternehmen mehr als 3 Mitglieder, muss mindestens eine Frau dabei sein. Für Unternehmen des Bundes soll diese Regel bereits bei mehr als 2 Mitgliedern gelten. Firmen, die als Selbstverpflichtung 0 angeben, müssen dies begründen, sonst drohen Sanktionen. Aus der Mittelstandsunion und von Unternehmensverbänden kam Widerstand gegen die Quote.
Wenn Sie eine für Vorstände implementieren, dann greifen Sie in das operative Unternehmensgeschäft ein. Sie greifen in die Rechte der Anteilseigner ein.
Wir müssen jetzt genau gucken, wie wir diese Quote, wie die Politik diese Quote umsetzt. Es muss sicherlich Ausnahmen geben und Härtefallregelungen.
In der Unionsfraktion dagegen Zustimmung.
Auch in der Fraktionssitzung ist sehr klar geworden, dass man der Wirtschaft ja sehr viele Chancen in den letzten Jahren gegeben hat. Die hat die Erwartungen, die man an sie gestellt hat, leider nicht erfüllt. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, dass wir gesetzlich handeln.
Den Gesetzentwurf zur Quote soll nun möglichst bald das Kabinett beschließen.
Die Deutsche Börse ändert die Regeln für ihren bedeutendsten Aktienindex, den DAX. Bislang wird er aus den Kursen der 30 größten Unternehmen berechnet. Im kommenden Herbst wird der DAX auf 40 Unternehmen erweitert, um die deutsche Wirtschaft breiter abzubilden. Schon im Dezember werden außerdem die Vorschriften für die Quartalsbilanzen verschärft. Das ist eine Konsequenz aus dem Skandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard.
Das Vorgehen der Pariser Polizei bei der Räumung eines Migrantencamps sorgt in Frankreich für Empörung. Innenminister Darmanin spricht von schockierenden Bildern und hat die Polizeiaufsichtsbehörde eingeschaltet. Mit Unterstützung von Hilfsorganisationen hatten gestern Abend hunderte Migranten Zelte auf dem Platz de la République aufgebaut. Die Aktion war ein Protest gegen die Räumung eines Lagers mit mehreren tausend Bewohnern vergangene Woche. Die Polizei soll äußerst aggressiv gegen Demonstranten und Bewohner des Camps vorgegangen sein.
Der scheidende US-Präsident Trump blockiert nicht länger die Amtsübergabe an seinen gewählten Nachfolger Biden. Nachdem die zuständige Verwaltungsbehörde Biden als offenkundigen Wahlsieger eingestuft hatte, wies Trump die Ämter und seine Mitarbeiter an, die Übergabe vorzubereiten. Trotzdem schreibt Trump auf Twitter immer noch von Wahlbetrug, ohne Beweise dafür vorzulegen. Inzwischen gab Biden weitere Personalentscheidungen für seine Regierung bekannt.
Der Wahlsieger will nach vorne schauen. Mit bewährten Kräften beginnt Biden die Regierungsbildung. Der künftige US-Präsident stellt vor, wen er in sein Kabinett holen will. Dieses Team verkörpert meine Überzeugung, dass Amerika am stärksten ist, wenn es mit seinen Verbündeten zusammenarbeitet. Der ehemalige Außenminister Kerry soll Sonderbeauftragter für Klimawandel werden. Er hatte das Pariser Abkommen mitverhandelt. Die frühere Notenbankchefin Yellen ist als Bidens Finanzministerin im Gespräch. Nach 77 Männern wäre sie die erste Frau auf dem Posten. Bidens langjähriger Berater Antony Blinken soll das Außenministerium führen. Die erfahrene Diplomatin Linda Thomas-Greenfield, UN-Botschafterin, werden. Der kubanischstämmige Alejandro Mayorkas an die Spitze des Heimatschutzministeriums rücken. Die meisten dieser Personalien müssen noch vom Kongress bestätigt werden. Zuvor hatte die zuständige Behördenleiterin Emily Murphy in einem Brief an Joe Biden erklärt, der offenkundige Wahlsieger erhalte nun Zugang zu Ministerien und Behörden, vertraulichen Informationen und Mitteln für den Übergang. Der Präsident äußert sich nicht dazu. Trump vermeldet lediglich einen neuen Börsenrekord. Der Dow Jones hat 30.000 Punkte erreicht, ein historischer Höchststand, und dies trotz der anhaltenden Pandemie. Everything that's taken place with the pandemic. Gestern hatte Trump getwittert, er habe seinen Stab angewiesen, mit Biden zu kooperieren. Der noch amtierende Präsident stellt aber klar, dass er weiter für seinen Wahlsieg kämpfen werde, obwohl bereits mehr als 30 Klagen seines Teams wegen angeblichen massiven Wahlbetruges abgewiesen worden sind.
Die internationale Gemeinschaft hat Afghanistan neue Hilfen in Höhe von gut 10 Milliarden Euro zugesagt, verteilt auf die kommenden 4 Jahre. Das ist das Ergebnis einer Geberkonferenz von mehr als 70 Staaten. Die Unterstützung wird allerdings an Bedingungen geknüpft. Afghanistan müsse Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wahren und die Menschenrechte achten.
2 Bombenanschläge heute auf einen Basar in Bamiyan in Zentralafghanistan. Mindestens 14 Menschen sterben. Bislang galt diese Provinz als sicherste im Land. Nur einer von vielen Anschlägen in jüngster Vergangenheit in Afghanistan. Von der Geberkonferenz in Genf erhofft sich die afghanische Delegation nicht nur Unterstützung im Friedensprozess mit den Taliban, sondern vor allem auch finanzielle Hilfe. Heute teilen wir, das afghanische Volk, die Regierung und die internationale Gemeinschaft, die Vision eines souveränen, geeinten, demokratischen Afghanistans, das mit sich selbst, der Region und der Welt in Frieden lebt. Die Vereinten Nationen warnen, die internationale Gemeinschaft dürfe Afghanistan nicht im Stich lassen. Erfolge der vergangenen 2 Jahrzehnte stünden auf dem Spiel, wie etwa Bildung und Frauenrechte. Deutschland versprach für zivile Projekte in den kommenden 4 Jahren jährlich bis zu 430 Millionen Euro. Vorausgesetzt, Afghanistan achte Menschenrechte und Gleichberechtigung. Die Menschen in Afghanistan sollten wissen, dass die internationale Gemeinschaft in diesen Zeiten der Unsicherheit an ihrer Seite steht. Allerdings, die geplante Reduzierung der US-Truppen werde die Sicherheitslage weiter verschlechtern und damit auch die zivile Aufbauhilfe gefährden, so Experten.
Sollte sich die Situation weiter verschlechtern, wie sich das zumindest andeutet, dann muss man davon ausgehen, eben dass Teile der Projekte, die jetzt mit dieser Geberkonferenz eben auch avisiert werden, gar nicht mehr umgesetzt werden kann.
Ohne ein Ende der Gewalt dürften die zugesagten Hilfsgelder kaum nachhaltig eingesetzt werden können.
China hat erfolgreich ein unbemanntes Raumschiff auf den Weg zum Mond gebracht. Es soll auf dem Erdtrabanten landen, Gesteinsproben sammeln und diese zurück zur Erde bringen. Damit wäre China die 3. Nation, der eine solche ehrgeizige Mondmission gelänge.
Mit der Rakete Langer Marsch 5 startet Chinas ambitionierter Mondflug und das Staatsfernsehen zeigt Feierlaune. Das Raumschiff ist auf dem richtigen Kurs. Am Sonntag soll ein Landegerät die Mondoberfläche erreichen. Dort soll es 2 Meter tief bohren und Gesteinsproben nehmen. Die Proben sollen mit einer Sonde hoch zum Raumschiff in der Mondumlaufbahn fliegen. Dann geht es zurück zur Erde. In gut 3 Wochen soll dann die Kapsel in China landen, an Bord die Proben. Sie sollen Aufschluss über vulkanische Aktivität auf dem Mond geben. So ein Rückkehrmanöver hat es in Chinas Raumfahrtgeschichte noch nie gegeben. Dies ist eine unbemannte Monderkundung. Aber die Technologien stehen in engem Zusammenhang mit künftigen Mondlandungen. Wenn wir mit der Technologie jetzt Erfolg haben, schaffen wir eine solide Grundlage für eine bemannte Mondlandung in der Zukunft. Bei der Mission jetzt könnte China nach den USA und der Sowjetunion das 3. Land werden, das Proben von Mond zur Erde bringt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 25. November.
Hoher Luftdruck bleibt uns erhalten, dabei strömt milde Luft zu uns, die sich in den Niederungen aber nur gebietsweise durchsetzen kann. Stattdessen gibt es vom Süden bis in die Mitte entweder schon von Beginn oder dann im Laufe der Nacht Nebel oder Hochnebel. Davon ausgenommen sind die Hochlagen. Am Tag, vor allem in den Niederungen, gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel. Abseits davon Sonne, über den Westen und Norden ziehen Wolkenfelder. In der Nacht +7 bis -5 Grad, am Tag 0 Grad bei Dauernebel an der Donau, 13 Grad in den mittleren Schwarzwaldlagen. Am Donnerstag breiten sich im Norden dichte Wolken mit etwas Regen aus, sonst ist es teils neblig, trüb, teils freundlich. Am Freitag in der Nordhälfte dichte Wolken, die örtlich etwas Regen bringen. Am Samstag dann im ganzen Land wieder ruhiges und weitgehend trockenes Wetter.
Um 22.15 Uhr sehen Sie diese Tagesthemen. Wie kommen Schüler und Schulen durch den Corona-Winter? Fragen von Karin Mioska an den Hamburger Schulsenator Thies Rabel. Und kein Land in Sicht, was der Lockdown mit der Insel Helgoland macht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.